Ja, herzlich willkommen zum letzten Beitrag dieses Tages. Und unser Thema lautet Religionen in der Perspektive christlicher Mission, historische und theologische Aspekte. Dort sind auch englische Übersetzungen, wer es gebrauchen kann. Zum Ende unserer heutigen Fachtagung mit dem Thema Mission in der Kirchengeschichte möchte ich unser gemeinsames Nachdenken mit einigen historischen und theologischen Aspekten zur Frage der Religionen in der Perspektive christlicher Mission abschließen. Und folgende Gesichtspunkte sollen dieses Thema darlegen. Erstens, die globale Begegnung der Kulturen und Religionen. Zweitens, Religionen und die Erlösung, nämlich Pluralismus, Inklusivismus und Exklusivismus. Drittens, der Einfluss Gottes, des Menschen und des Dämonischen in den Religionen. Und zum Schluss eine Zusammenfassung. Damit kommen wir zum ersten Gesichtspunkt. Die globale Begegnung der Kulturen und Religionen. In diesem Jahr können wir bereits auf das erste Jahrzehnt des neuen Millenniums zurückblicken und eine erste Analyse und Bewertung vornehmen. Nun ist es bereits 8 Jahre her, seit die Katastrophe vom 11. September 2001 eine epochale Zeitenwende markiert hat. Hier wurde, neben anderen Aspekten, auch deutlich, dass die Menschheit schlagartig in einen globalen Bewusstseinszustand gehoben wurde, der in dieser Qualität zuvor nicht existent war. So veröffentlichte das Gipfeltreffen zur globalen Agenda in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, vom 7. bis 9. November 2008 folgende Erklärung. Zitat: Religion steht hoch auf der globalen Tagesordnung. Der Anspruch, dass die Religion unweigerlich mit der Moderne niedergehen würde, der Kern der Säkularisierungsthese, hat sich als falsch herausgestellt. Die heutigen globalen Herausforderungen von Krieg und Frieden, Demokratie und Menschenrechten sowie wirtschaftliche und soziale Entwicklung haben alle eine wichtige religiöse Dimension. Die globale Agenda ist Teil des Weltwirtschaftsforums, des World Economic Forum, das Ende Januar 2009 in Davos in der Schweiz stattfand. Der offizielle Bericht Islam und der Westen vom WEF bemerkt zum Thema Religionsfreiheit treffend, Zitat, im gegenwärtigen Zeitalter der Globalisierung mit seinen wachsenden Grenzüberschreitungen von Menschen und Ideen hat ein uraltes Problem der muslimisch-westlichen Beziehungen an größerer Sichtbarkeit gewonnen, nämlich Proselytismus, also die Bekehrung zu einem anderen Glauben. Die andauernde Kontroverse zum Proselytismus legt nahe, dass dieser weltweite Impuls sowohl innerhalb des Christentums als auch des Islams wahrscheinlich Spannungen erzeugen wird und den Dialog über andere Angelegenheiten in den kommenden Jahren komplizierter machen wird. Zitat Ende. Für unsere Fragestellung des Verhältnisses der Religionen zur christlichen Mission bedeutet dies, dass der Kampf der Kulturen, den Samuel Huntington bereits vor 15 Jahren artikuliert hat, nun nicht mehr wie bisher in weitgehend verdeckter Form stattfand, sondern vor den Augen der Weltöffentlichkeit an die Oberfläche trat. Huntington, hier zu sehen, vertrat die These, dass die grundlegende Konfliktursache der neuen Weltordnung weder ideologischer noch ökonomischer, sondern vor allem kultureller Natur sein wird. So bemerkt er treffend, Zitat, der Kampf der Kulturen wird die globale Politik dominieren. Die Verwerfungslinien zwischen Zivilisationen werden die Kampflinien der Zukunft sein. Die westliche Zivilisation hat 2 hauptsächliche Varianten, die europäische und die nordamerikanische, und der Islam hat seine arabischen, türkischen und malaiischen Unterteilungen. Zivilisationen sind gleichwohl bedeutungsvolle Wesenheiten, und auch wenn die Linien zwischen ihnen selten scharf sind, sind sie doch real. Zitat Ende. Seitdem ist dieser Kampf nicht nur im Fernsehen und in den gedruckten Medien voll entbrannt, sondern auch in der virtuellen Kommunikationswelt des weltweiten Netzes. Hierzu macht der Philosoph Peter Sloterdijk folgende Bestandsaufnahme. Zitat: Weil die Globalisierung in technischer Sicht auf der Raumüberwindung durch schnelle Transport- und Informationsmittel beruht, zerstört sie das natürliche und politisch gewachsene System der Abstände zwischen Völkern und Kulturen. Sie involvierte die Zeitgenossen in eine elektronische Infosphäre von weitgehend unbekannten und unerprobten Eigenschaften. Mehr Kommunikation bedeutet zunächst vor allem mehr Konflikt. Im Telezeitalter beleidigt man sich über große Entfernungen. In ihrem unklugen Gebrauch entwickeln sich die modernen Medien zu Transportern des fernsten Hasses. Man kann aus diesen Überlegungen schließen, dass der aktuelle Weltformwandel sich viel zu schnell vollzogen hat, um von so trägen Systemen wie Kulturen, Religionen, Glaubensgemeinschaften im Gleichtakt mit den technischen Innovationen nachvollzogen zu werden. Zitat Ende. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen wird die Aufgabe dringender denn je, das Verhältnis des christlichen Glaubens zu den Religionen nicht nur in der historischen, sondern auch in der theologischen Dimension zu bestimmen. Dies ist existenziell notwendig, damit die christliche Gemeinde und die christliche Mission vorbereitet sind für die Herausforderungen und Chancen in der kommenden zweiten Dekade dieses Jahrhunderts. Dies wurde zu Recht von Barbara Brown Sigmund betont, der ehemaligen Präsidentin der Association of Theological Schools, ATS, also des größten amerikanischen Verbandes zur Anerkennung und Akkreditierung theologischer Ausbildungsstätten. Obwohl die Herausforderungen des religiösen Pluralismus die zentrale Frage für Christen im 21. Jahrhundert darstellt, hat sich die theologische Ausbildung im christlichen Bereich dieser Frage bisher nicht angemessen gestellt, wie Sigmund treffend bemerkt. Zitat: Angesichts dieser Veränderungen haben viele Christen, seien sie römisch-katholisch, orthodox, protestantisch oder Teilnehmer verschiedener evangelikaler Gruppen, keine angemessene Theologie, um sich mit religiöser Vielfalt auseinanderzusetzen. Und bedauerlicherweise haben die meisten Programme der theologischen Ausbildung bis jetzt nicht vielen religiösen Leitern geholfen, diese Situation zu durchdenken oder eine angemessene Theologie zu entwickeln. Die meisten Absolventen theologischer Schulen bleiben beklagenswert ungebildet über andere Religionen und theologisch naiv in Bezug auf die Weise, in der Themen des religiösen Pluralismus jeden Aspekt ihres christlichen Dienstes betreffen werden. Zitat Ende. Dieser Mangel an einer qualifizierten Auseinandersetzung des christlichen Glaubens mit den Religionen wird mittlerweile nicht nur von westlichen Beobachtern gesehen, sondern zunehmend auch von nicht-westlichen Theologen und Missionaren aufgezeigt. So formulierte bereits 1992 der indische Theologe Ken Gnanakan in treffender Weise die Aufgabe der Auseinandersetzung mit dem religiösen Pluralismus. Zitat: Religiöser Pluralismus ist nicht nur eine Tatsache, mit der gerechnet werden muss, sondern eine Realität, die eine Antwort verlangt. Der Evangelist, der Pastor, der Student oder selbst ein durchschnittlicher Christ trifft heute auf die Herausforderung überall auf der Welt, sei es in Indien, wo Pluralismus eine Selbstverständlichkeit ist, oder sogar im sogenannten christlichen Europa. Hindus, Muslime, Buddhisten, Sikhs und fast jede andere größere oder kleinere Religion und Kult wird ihre Repräsentanten finden, die seine oder ihre Gegenwart bekannt machen. Der Christ wird konfrontiert mit der Herausforderung ihrer Gegenwart und ist aufgerufen, auf irgendeine Weise zu antworten. Zitat Ende. Die geschichtliche Entwicklung hin zum religiösen Pluralismus und der multikulturellen Welt des 21. Jahrhunderts wird in treffender Weise von Bassam Tibi aufgezeigt. Vom 16. bis ins 20. Jahrhundert hinein erfolgte die Ausbreitung des europäischen Einflusses sowohl politisch als auch ökonomisch als auch kulturimperialistisch. Doch durch die folgenden massenhaften Wanderungsbewegungen großer Bevölkerungsströme aus der nichtwestlichen Welt nach Westeuropa und Nordamerika begegnen sich im Zuge der Globalisierung die verschiedenartigsten Kulturen, die zuvor nur wenig Wissen voneinander und Kontakt miteinander hatten. Daher entstand die Notwendigkeit, Formen für ein friedliches Zusammenleben der Kulturen zu finden. In dieser Situation scheint der Multikulturalismus der einzig gangbare Weg zu einem friedlichen Miteinander der Kulturen in einem Land zu sein. Damit präsentiert Tibi einen hauptsächlich rationalistischen Lösungsansatz. Dieser zielt darauf, durch Vernunftdenken eine gemeinsame Werteorientierung zwischen den Kulturen zu finden. Ob dieser Ansatz realistisch gelingen kann, bleibt zweifelhaft. Denn Tibi unterschätzt die grundlegende geistliche Dimension, dass die Kulturen als Religionsträger immer auch Gottesvorstellungen transportieren, die durch Vernunftargumente nicht miteinander vereinbar sind. Vor diesem Hintergrund der globalen Begegnung der Kulturen und Religionen sollen im Folgenden die grundlegenden Perspektiven der christlichen Theologie in Bezug auf die nichtchristlichen Religionen vorgestellt und beschrieben werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für den zukünftigen Umgang mit den vielfältigen Vorstellungen der Erlösung in den Religionen. Daher Punkt 2, Religionen und die Erlösung, Pluralismus, Inklusivismus und Exklusivismus. Aus Sicht des christlichen Glaubens stellen sich drei grundlegende Fragen über die Erlösung, die alle Religionen auf die eine oder andere Weise zu beantworten versuchen. Erstens, was ist Erlösung? Zweitens, wer gibt Erlösung? Und drittens, wie erhält der Mensch Erlösung? Jede Religion muss über diese Fragen Rechenschaft geben, da die Frage nach der Erlösung ein grundlegendes Anliegen von existenzieller Bedeutung für den Menschen ist. Hierbei wäre dann genauer zu fragen, wovon im Einzelnen der Mensch erlöst werden soll und wozu diese Erlösung dienen soll. Und wir haben ja schon einige Unterschiede zwischen Christentum und Islam heute gehört. Im Folgenden wollen wir uns mit den klassischen drei Möglichkeiten der Antwort vertraut machen. 2.1. Der Pluralismus sagt, alle Religionen sind gleichwertige Wege zur Erlösung. Der Pluralismus ist weitestgehend eine relativ neue Erscheinung innerhalb des Christentums. Wie Gavin DeCosta ausführt, hat der Pluralismus vor allem Befürworter im amerikanischen und britischen Bereich, doch auch asiatische Theologen wenden sich mehr und mehr dem Pluralismus zu. Eine bekannte Begründung des Pluralismus setzt bei der historischen Relativität aller religiösen Traditionen an. Aufgrund dieser Relativität könne keine Tradition für sich beanspruchen, anderen ebenfalls begrenzten Wegen zur Erlösung überlegen zu sein. Die realen historischen Unterschiede in den Religionen werden dabei nicht ausgeblendet, sondern anerkannt. Dies stellt kein Hindernis zum gegenseitigen Verständnis dar, denn das gemeinsame Wesen der Religionen besteht in der gemeinsamen Erfahrung der Erlösung oder Befreiung. Demgegenüber vertritt John Hick einen mehr philosophisch-theologischen Ansatz, um den Pluralismus zu begründen. Die Behauptung, Erlösung sei nur durch Christus möglich, widerspricht nach Hick der Lehre von Gott als demjenigen, der alle Menschen retten will. Es gibt viele Millionen Menschen, die niemals von Christus gehört haben und das ohne eigenes Verschulden, sowohl vor als auch nach der Zeit des Neuen Testaments. Hick nennt sie die unabwendbar Unwissenden, die invincibly ignorant. Daher sei es nach Hick unchristlich zu unterstellen, dass Gott die Erlösung in einer Weise bereitstellt, die nur eine kleine Minderheit der Menschheit erreicht. Demzufolge tritt Hick für eine theozentrische anstelle einer christozentrischen oder ekklesiozentrischen, gemeindebezogenen Perspektive der Erlösung ein. Gott selbst sei das Ziel aller Religionen, nicht die einschränkende Bindung an die Inkarnation Christi oder die Heilskörperschaft der christlichen Gemeinde. 2.2. Der Inklusivismus sagt, Jesus Christus hat Erlösung für alle Menschen aller Religionen gebracht. Der Inklusivismus geht grundlegend davon aus, dass die göttliche Gnade auch außerhalb der Begrenzung der sichtbaren Kirche wirksam ist. Dabei stellt sich jedoch die Frage, inwieweit auch nichtchristliche Religionen heilswirksame Strukturen haben. Daraus wiederum folgt die Frage, ob ein Mensch das Heil erlangen kann, auch ohne das ausdrückliche Bekenntnis zu Christus. der vermutlich einflussreichste Vertreter des christlichen Inklusivismus im 20. Jahrhundert war der römisch-katholische Theologe Karl Rahner. Er argumentiert für den Inklusivismus auf der Grundlage des grundlegenden menschlichen Bewusstseins der Existenz Gottes. Dieses Bewusstsein geht der gedanklichen Reflexion voraus. Das göttliche Sein beinhaltet die göttliche Gnade, jedoch in verborgener Weise, weshalb der Mensch sich bemüht, diese Gnade durch die Religion zu enthüllen. Diese kategoriale Enthüllung göttlicher Gnade fand in Jesus Christus statt, denn durch seine völlige Hingabe an Gott wurde er zum Höhepunkt und zentralen Mittler der göttlichen Gnade. Deswegen der rote Kreis, der Pluralismus von Inklusivismus trennt, das heißt der Inklusivismus, wie auch später der Exklusivismus, beziehen sich beide auf das Werk Christi, was beide grundlegend unterscheidet, in Bezug auf die Erlösung, vom Pluralismus. Auf diese Weise versucht Rahner, die Prinzipien des Allein Christus, Solus Christus, und des universalen Erlösungswillens Gottes ins Gleichgewicht zu bringen. Christus sei die einzige Ursache der Erlösung in der Welt, aber diese Erlösungsgnade kann in der Geschichte auch ohne eine ausdrückliche Begegnung mit Christus vermittelt werden. In diesem Zusammenhang stellt Rahner eine Analogie her, eine Entsprechung zwischen dem alttestamentlichen Volk Israel und den nichtchristlichen Religionen heute. Die Religion Israels, sagt er, war eine rechtmäßige und legitime Religion in der Zeit vor dem Kommen Christi. Das Volk Gottes erlebte göttliche Gnade innerhalb seiner Geschichte, auch ohne die ausdrückliche Begegnung mit Christus. Diese erfolgte erst in der Inkarnation Christi. Daraus folgert Rahner, dass diese vorchristliche Religion Israels ein legitimer Weg zu Gott für all diejenigen Menschen bleibt, die weder historisch noch existenziell mit dem Evangelium konfrontiert worden sind. Historisch, weil diesen Menschen nie das Evangelium verkündigt wurde, beziehungsweise existenziell, weil der Verkündiger nicht glaubwürdig war. Solche Menschen anderer Religionen, die Christus nicht wirklich begegnen konnten, haben gemäß Rahner das Evangelium nie wirklich gehört. Deshalb üben sie, wie das Volk Israel des Alten Testaments, eine rechtmäßige und legitime Religion aus. Diese Argumentationslinie Rahners wird auch als Israel-Analogie bezeichnet, weil sie auf einer Entsprechung zwischen dem chronologischen, vormessianischen Zustand, nämlich Israel, und dem erkenntnismäßigen, vormessianischen Zustand der anderen Religionen beruht. Aber hierbei wird nicht berücksichtigt, dass das messianische Erlösungswerk Christi am Kreuz einen qualitativen Unterschied von heilsgeschichtlicher Bedeutung erzeugt hat. Denn der Geltungsbereich des neuen Bundes in Christus ist universal in Bezug auf die Erlangung der Erlösung. Daher ist es nicht möglich, auf einem vormessianischen Erkenntnisweg zu einer nachmessianischen Erlösung zu gelangen. Dennoch prägte Rahner für die Menschen, die Christus nicht kennen, den Begriff der anonymen Christen, denn sie haben ein implizites Verlangen nach der Kirche. Wenn daher Nichtchristen auf die göttliche Gnade antworten, muss diese Gnade durch nichtchristliche Religionen vermittelt werden. Aufgrund dieser Sichtweise kann der Inklusivismus im interreligiösen Dialog das Christentum als die eine wahre Religion vertreten und dennoch zugleich zugestehen, dass andere Religionen einen vorläufigen, heilswirksamen Status haben. Und 2.3, der Exklusivismus sagt, nur im Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus gibt es Erlösung. Der christliche Exklusivismus ist der gegenwärtig umstrittenste religionstheologische Ansatz, nicht nur aus systematisch-theologischer Sicht, sondern auch aus historischen Gründen. Da der Exklusivismus die Perspektive der evangelischen und evangelikalen Missionsarbeit prägte, wird ihm angelastet, er habe zur Überfremdung oder gar Zerstörung anderer Kulturen beigetragen. Dennoch muss bei der Untersuchung des Exklusivismus zwischen dem theologischen Wesen und den historischen Folgen dieser Position unterschieden werden. Der Exklusivismus gründet sich auf zwei Prinzipien, die ihn grundlegend sowohl vom Pluralismus als auch vom Inklusivismus unterscheiden. Erstens, die Erlösung kommt durch Glauben an Christus und nur durch Glauben an Christus. Und zweitens, die Erlösung durch Christus ist nur erhältlich durch den expliziten Glauben an Christus. Dieser Glaube kommt durch das Hören des verkündigten Evangeliums. Der Exklusivismus geht davon aus, dass der Mensch in seinem Wesen sündig ist und daher nur zu Götzendienst, nicht aber zu wahrem Gottesdienst fähig ist. Daher steht die menschliche Religion als Götzendienst unter Gottes Gericht, denn durch die eigene Religion verdunkelt der Mensch die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus. Diese Selbstoffenbarung Gottes in der Inkarnation geschieht aus reiner Gnade und vom Menschen vollkommen unverdient. Daher schmälert auch die Partikularität, die Begrenzung der Evangeliumsverkündigung, nicht die Größe der göttlichen Gnade, zumal die Erlösung in Christus universal in Gültigkeit und Angebot ist. Die logische Konsequenz dieser Position allerdings wird von den meisten Exklusivisten nicht weiter verfolgt, sondern die Dringlichkeit der Mission wird als vorrangig gegenüber der Spekulation über die Möglichkeit der Erlösung in den nichtchristlichen Religionen betrachtet. Seit jedoch John Stott Anfang der 90er Jahre die Ansicht vertrat, dass die Menschen ohne Evangelium keine Verdammnis, sondern Annihilation, also Auslöschung, erfahren würden, ist diese Frage im internationalen Evangelikalismus umstritten. Dementsprechend ist diese Frage bis heute nicht Gegenstand evangelikaler Bekenntnisbildung. Auch die evangelikalen Missionserklärungen von Lausanne 1974, Manila 1989 und Iguazu 1999 bieten keine eindeutige Antwort, sondern lassen diese Frage offen oder ignorieren sie. Auch die Selbstdefinition What is an Evangelical der britischen Alliance Commission on Unity and Truth Among Evangelicals als Teil der World Evangelical Fellowship enthält keine exklusivistische Missionsbegründung. Man wird sehen, wie jetzt nächstes Jahr die Konferenz in Kapstadt verfahren wird, ob dann dort vielleicht mehr Aussagen in dieser Richtung kommen. Bei der Beantwortung der Frage nach den Menschen, die nie das Evangelium gehört haben, ist jedoch in jedem Fall zweierlei zu beachten. Erstens, Religionen sind geistliche Machtsphären. Sie sind Mächte, die territorial flächendeckend und kulturell prägend sind. Das klang heute Morgen auch schon an. Die Menschheit ist nicht so strukturiert, dass jeder einzelne Mensch seine vollständig individuelle Religion hätte. Das wäre aufgrund von Römer 1, Vers 18 folgende möglich gewesen, sondern dass verschiedene Religionen als Systeme die religiösen Bedürfnisse des Menschen regional gebündelt haben. Diese Machtsphären lassen jedoch keinen chancengleichen Wettbewerb zwischen den Religionen zu, sondern dominieren die Menschen in dem jeweiligen Gebiet einseitig, wie zum Beispiel der Islam im sogenannten 10-40-Fenster. Zweitens, die Unterscheidung zwischen dem System und dem Individuum im System. Der Mensch, der in eine Religion hineingeboren wird, ist zunächst einmal ein Opfer des Systems, das er nicht gewählt hat. Obwohl er in seiner Religiosität und in seinem Glauben durch die herrschende Religion geprägt wird, ist und bleibt er vom Evangelium Jesu Christi doch erreichbar und ansprechbar, wobei das Ansprechbarsein wiederum ein Problem der Hermeneutik ist. Der trinitarische Gott kann ihn inmitten seiner Religion ansprechen und für das Hören des Evangeliums durch einen Missionar, wohlgemerkt, vorbereiten. Wer aus seiner Religion heraus nach dem wahren Gott und nach der wahren Erlösung fragt, dem kann sich Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, offenbaren. Dies geschieht durch einen Missionar, der von Gott gesandt wird, wie in der Geschichte des Cornelius in Apostelgeschichte 10 deutlich wird. Er musste den Petrus zu sich rufen lassen, damit er ihm das Evangelium berichtet und erklärt. Erst dadurch wurde ihm der Glaube offenbart. Drittens, der Einfluss Gottes, des Menschen und des Dämonischen in den Religionen. Bisher wurde deutlich, dass ein christliches Verständnis der Religionen durch vielfältige Fragestellungen und Gesichtspunkte beeinflusst wird, wie die Erlösung des Menschen zu verstehen ist. Diese Fragen werden durch drei grundlegende Einflüsse verstärkt, die jede Religion kennzeichnen. Es sind das göttliche, das menschliche und das dämonische Element, das in den Religionen sichtbar wird. Damit dies jedoch überhaupt möglich ist, bedarf es der Dimension der Offenbarung. Auch darüber haben wir schon heute gehört. Daher 3.1, die Offenbarung des Göttlichen als Grundlage der Religion. Das Verhältnis von göttlicher Offenbarung und menschlicher Religion wird von Paul Althaus, noch nicht ganz, treffend beschrieben, Zitat: Religion ist das bewusste Verhältnis des Menschen zu dem ihm sich bezeugenden Gott. Der Mensch anerkennt die Wirklichkeit Gottes in Beugung und Hingabe und sucht bei ihm die Heilung der ihm gegenüber erfahrenen, sonst unaufhebbaren Daseinsnot. Wir verstehen die Religion damit als Echo des Menschen auf die Selbstbezeugung Gottes und als Ausdruck seiner Lage unter der Selbstbezeugung. Darin besteht ihre Wahrheit. Wie immer diese in den konkreten Religionen verkehrt und entstellt ist, sie liegt ihr doch zugrunde und bezeugt sich durch alle Entstellungen hindurch. Insofern ist alle Religion durch Offenbarung Gottes begründet. Zitat Ende. Diese hier beschriebene ambivalente Qualität von Religion gründet in der spannungsvollen Doppelposition des gefallenen Menschen vor Gott gemäß Römer 1, Vers 18 bis 32. Denn Paulus führt aus, wie die Heiden unter Gottes Zorn leben und wie sich dieser Zorn in der Dahingabe des Menschen in ihre körperliche, geistige und geistliche Perversion äußert. Trotz dieses Zustands sind die Heiden zugleich jedoch weiterhin Empfänger der allgemeinen Gnade Gottes, die aus der allgemeinen Offenbarung folgt. Sie haben ein Gewissen, und dieses Gewissen zeigt, dass die Heiden den Unterschied zwischen Gut und Böse kennen. Dadurch zeigen die Heiden, dass sie eine nomologische Verantwortungsstruktur haben, die anstelle eines äußeren Gesetzes in ihnen wirkt. Das Gesetz in ihren Herzen, wie es Paulus sagen würde. Hier sehen wir den Mensch unten mit seinem Wissen um Verlorenheit. Oben ist Gott und das Wissen um Erlösung fehlt ihm, deswegen ist es gestrichelt. Und das zeigt seine Spannungsposition zu Gott. Durch diese Verantwortungsstruktur verbleiben die Heiden in einem Spannungszustand. Sie wissen genug von Gott, um verurteilt zu werden, aber nicht genug, um gerettet zu werden. Diese Situation ist das epistemologisch-soziologische Dilemma der Menschen ohne Evangelium. Deshalb ist die Verkündigung des Evangeliums nötig, denn im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, die den offenbarten Zorn Gottes abwenden und aufheben kann. Denn Menschen in dem Zustand sind unter dem Zorn Gottes. Wenn Paulus hier von Gott im christlichen Sinne spricht, dann bezieht er sich auf einen wesentlich verkürzten Gottesbegriff der Heiden. Sie haben nur eine teilweise, eine partielle Gotteserkenntnis. Römer 1, Vers 19 sagt, das, was man von Gott erkennen kann. Denn sie erkennen nur sein unsichtbares göttliches Wesen, Römer 1, Vers 20, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, und nicht sein Wesen, wie er es in der Heilsgeschichte und in der Heiligen Schrift offenbart hat. Damit wird der Gottesbegriff für die Heiden jedoch so offen und diffus, dass ihre Erfahrung des Göttlichen in der Religion zum Einfallstor der Götzen und Dämonen wird. Demnach sehen wir drei Elemente bzw. Dimensionen in den Religionen, die jede Religion definieren. Daher können wir hier von einem tripolaren Verständnis der Religionen sprechen. Wir sehen hier in dem Dreieck die verschiedenen Religionen und die drei Dimensionen, die drei Pole. 3.2, das tripolare Verständnis der Religionen. Im 20. Jahrhundert hat zunächst Karl Barth ein monopolares Verständnis der Religionen vertreten. Aus seiner Sicht ist Religion gänzlich auf den Menschen bezogen, also unten links, da sie allein von ihm ausgeht. Religion für ihn ist rein anthropozentrisch orientiert. Für ihn ist Religion mit Unglauben gleichzusetzen, denn Religion sei die Angelegenheit des gottlosen Menschen, wie er sagt. Zitat: Religion von der Offenbarung her gesehen wird sichtbar als das Unternehmen des Menschen, dem, was Gott in seiner Offenbarung tun will und tut, vorzugreifen. An die Stelle der göttlichen Wirklichkeit, die sich uns in der Offenbarung darbietet und darstellt, ein Bild von Gott, dass der Mensch sich eigensinnig und eigenmächtig selbst entworfen hat. Zitat Ende. Diese monopolare Sicht, nur auf den Menschen bezogen, wird jedoch nicht dem vielschichtigen Wesen der Religion gerecht, wie Paulus in Römer 1 bis 3 darlegt. Entsprechend wurde Barths Sicht im Verlauf des 20. Jahrhunderts von Karl-Heinz Ratschow weiterentwickelt. Er vertrat ein bipolares Verständnis der Religionen. Religion ist zugleich anthropozentrisch und theozentrisch, auf den Menschen und auf Gott bezogen. Für Racho sind Religion ein Ausdruck des Welthandelns Gottes. Zitat: Sind die Religionen im Urteil des christlichen Glaubens Teil des Weltwaltens des dreieinigen Gottes? Der dreieinige Gott handelt auch hier per res secundas, Zweitursachen, nämlich Mächte, Kräfte, Vollmachten und Vermögen als Gottheiten. Er bringt darin Leben zur Gestalt, besorgt und vollendet es. Zitat Ende. Jedoch erwies sich auch diese Sicht Ratschos als unzureichend, sodass der Missionswissenschaftler Peter Beierhaus ein tripolares Verständnis der Religion entwickelte. Im Anschluss an Walter Freitag, der bereits 1954 in seinem Aufsatz »Das Dämonische in den Religionen« die Grundgedanken dazu entfaltete, vertritt Beierhaus einen anthropozentrisch-theozentrisch-dämonozentrischen Ansatz. Demnach sind Religionen geistliche Manifestationen innerhalb des Einflussbereiches von Gott, Mensch und Dämonie. Zitat: Der Mensch in der vorchristlichen Religion steht im Schnittpunkt dreier Dimensionen. Der seiner eigenen Bezogenheit auf Gott, der des Bemühens Gottes um ihn und der des Einflussbereiches der dämonischen Mächte. Die Tripolarität begründet die theologische Ambivalenz der Religionen. Ihre transzendente Bestimmtheit ist weder ausschließlich göttlich noch ausschließlich dämonisch. Aber der Mensch von sich aus ist nicht frei, aus dieser Ambivalenz auszubrechen. Er kann diesem Dreieck sozusagen nicht entfliehen. Gehalten durch die Barmherzigkeit und das Selbstzeugnis Gottes steht er doch unter der Herrschaft der Mächte. Aber im Ergehen des Kerygmas, der Verkündigung, schenkt Christus Freiheit und stellt zugleich den religiösen Menschen in die Entscheidungsmöglichkeit. Zitat Ende. Also ein wichtiger Gedanke: Erst in der Verkündigung wird der Mensch überhaupt befähigt und freigestellt für die Gemeinschaft mit Gott durch den Glauben an Christus. Aus der bewussten Wahrnehmung der dämonischen Dimension in den Religionen, die ja bei uns im Westen eher schwach ausgeprägt ist im Gegensatz zu anderen Kulturkreisen, folgt ein bewusstes Aufnehmen des geistlichen Kampfes als Bestandteil der christlichen Mission. Denn letzten Endes geht es um die Frage, welche Reiche gebaut werden, das Reich Gottes einerseits oder das Reich der Finsternis andererseits. Hier findet ein geistlicher Kampf zwischen Gott und Satan statt und die Religionen sind zugleich Kampfmittel und Kampffeld, in dem der Mensch sich befindet. Zusammenfassung: Die Untersuchung einiger wesentlicher historischer und theologischer Aspekte der Religion hat gezeigt, dass sowohl Elemente der Wahrheit als auch der Lüge vorhanden sind. Eine Verzerrung der Erkenntnis bringt die Religion in eine ambivalente Position zur Selbstoffenbarung des wahren Gottes, der der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Deshalb hat die christliche Mission die Aufgabe, bei den Elementen der Wahrheit anzuknüpfen, so wie sie in der Heiligen Schrift offenbart wurden, um mit diesen Hilfsmitteln anschließend den Offenbarungsgehalt der Heiligen Schrift den Religionen zu kommunizieren. Deshalb bleibt die Aufgabe der Verkündigung der Person und des Werkes Jesu Christi das unveränderliche und entscheidende Ziel der Mission. Denn darin besteht die Wahrheit, dass Jesus der einzig fassbare Gott ist, der Mensch wurde. Diese Erkenntnis kann nur durch den Heiligen Geist gewirkt und geschenkt werden, der das Wort vom Kreuz Jesu Christi in der Verkündigung des Evangeliums den Menschen erschließt und ihn zum Glauben befreit. Dies sind die notwendigen und die hinreichenden Hoffnungen der Mission. Ein schönes und treffendes Bild für diese Hoffnung und Aufgabe erzählt Christian Jahreis in seinem Buch »Frühlicht am Kilimanjaro«, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, von einer Reise in die Usambara-Berge in Nordost-Tansania. Und das war interessant, das zu sehen, weil wir als Familie ja früher auch dort 4 Jahre lang gelebt haben, in der Gegend, wo er war. Er sagt: Mehr Wasser für die Mission. Inzwischen hat sich jene Station ausgebreitet und dadurch, dass auch die Missionsdruckerei dort erstellt wurde, ist das Bedürfnis nach mehr Wasser immer größer geworden. Oben im Quellgebiet, das mitten im dichten Urwald liegt, gibt es viele Steinblöcke, die das drängende Wasser nicht nur aufhalten, sondern öfter auch ableiten, sodass da und dort kleinere und größere Rinnsale vom Wasserlaufe abspringen und ihre eigenen Bahnen ziehen. Nun sollte alles Wasser neu gefasst und restlos zu Tale gefördert werden. Als wir die Höhe erstiegen und uns durch den Urwald hindurchgewunden hatten, fanden wir bereits einen Eingeborenen damit beschäftigt, Sprenglöcher in die im Wasserlauf liegenden Felsblöcke zu meißeln. Das Bett musste tiefer gelegt und abrutschende Dämme neu befestigt werden, um mehr Wasser, alles Wasser, auf die Station zu leiten, dorthin, wo Maschinen getrieben, Felder bewässert und Wunden gereinigt werden sollten. Sinnend stand ich zwischen den Palmen und Farnbäumen und in meinem Herzen hieß es, mehr Wasser, alles Wasser für die Mission. Vom Stuhle Gottes und des Lammes ist der Strom erflossen, an dessen Ufern das Heil des Lebens wächst, das zur Gesundung der Heiden dient. Vieles will heute den Strom aufhalten, vielleicht auch unser Kleinglaube, welcher spricht, was haben wir Deutsche schon noch Anteil an der Weltmission, haben wir doch auch unsere Weltgeltung verloren, bluten doch selbst, wir doch auch selbst aus 1000 Wunden und haben wir nicht Heiden genug im eigenen Land? Und doch kann uns die eigene Not, an der wir auch als deutsche Christen redlich mitzutragen haben, unserer Verpflichtung der Mission gegenüber entbinden? Kann durch eine politische und militärische Niederlage, durch eine Wirtschaftskrise, durch Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit das Heilandswort entkräftet werden, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Hat nicht die Kirche ihre Salzkraft verloren und aufgehört, ein Segen zu sein, die nichts mehr übrig hatte für die Mission? Und wer vermag zu sagen, welche von beiden Nöten die größere ist, welche von beiden uns weniger Verantwortung auferlegt? Wenn in der Heimat Tausende von Heiden, Lehrer und Prediger und trotz vieler Zerstörungen noch Kirchen und Gottesdienste im Überfluss haben und freiwillig an der Quelle verschmachten wollen und draußen andere Tausende nach dem Wasser des Lebens lechzen, aber im dürren Lande des heidnischen Wesens umkommen, verschmachten, weil die wachsende Not daheim unser Interesse schmälern will? Darum wollen wir weiter hoffen, beten und wirken. Noch tiefer muss der Graben werden, dass das Wasser reichlich strömen kann. Noch fester, dass nichts verloren geht. Gott kann in unserer Notzeit noch ungeahnte Gelegenheiten schenken, ganz neue Kanäle bauen, durch welche die Kraftströme unserer Gebete und unseres Interesses hinausfließen auf durstendes Heidenland. Und neben diesen Gräben und Kanälen, die hinausführen, baut der Herr einen anderen Wasserlauf, durch den er die unermesslichen Segnungen zurückleitet in die Kirchen und Herzen, die nicht nur das Ihre suchen, die von heiliger Verantwortung und alles umspannender Liebe getrieben in der zweiten Bitte des Vater unser leben und beten, dein Reich komme. Ich denke, diese Worte, die bereits 1947 geschrieben wurden, sind auch heute, 62 Jahre später, genauso aktuell. Und so wollen wir heute und in Zukunft auch die Herausforderung dieser Worte annehmen.